ARD Sounds.
Heute geht es um Ex-Nazis, manipulierte Chiffriergeräte und folgenschwere Fehleinschätzungen. Das alles ist Teil der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes, BND. Der wird morgen 70 Jahre alt. Mit dem Geheimdienstexperten Florian Flade vom WDR blicken wir tief in die Geschichte des Auslandsnachrichtendienstes und fragen, wie hat eigentlich alles angefangen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 31. März. Florian, herzlich willkommen zurück bei 11KM.
Hallo David. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Mai 1945, wenige Wochen nach Kriegsende, da stellen sich am Schliersee in den Bayerischen Alpen 7 Männer, das sind Soldaten der Wehrmacht gewesen, stellen sich der US-Armee. Und die kommen dann in Kriegsgefangenschaft. Und einer dieser Männer, das ist Reinhard Gehlen. Der ist Generalmajor der Wehrmacht und der war Leiter einer Abteilung, die hieß Fremde Heere Ost. Und der war sowas wie Hitlers Geheimdienstmann. Fremde Heere Ost, wie der Name schon sagt, die waren zuständig für die Spionage gegen die Sowjetunion, gegen die Rote Armee. Es war ein Militärgeheimdienst. Und dieser Reinhard Gehlen, der stellte sich dann den Amerikanern. Und das kann man heute aufgrund der historischen Aufarbeitung wohl sagen, der hatte damals wohl schon einen Plan. Der wollte die Amerikaner davon überzeugen, dass er für sie nützlich sein kann in der Zeit nach dem Krieg. Und vor allem für die Zeit, die kommen sollte. Also die Blockkonfrontation zwischen Ost und West, das, was wir dann später den Kalten Krieg genannt haben. Und Gehlen hat sich in der Kriegsgefangenschaft als Fachmann für die Spionage gegen die Sowjetunion, gegen die Kommunisten präsentiert. Die Amerikaner hatten Interesse daran. Das US-Militär hat ihn dann und seine Mitarbeiter, seine ehemaligen, in die USA gebracht. Da hat man dann mit ihm geredet und so ganz genau weiß man das heute nicht, was da passiert ist. Aber dieser Mann, also der ehemalige Geheimdienstmann von Hitler, der soll dann im Nachkriegsdeutschland einen Geheimdienst aufbauen. Und er wird dann Chef dieser neuen Organisation, die mit dem Segen der Amerikaner, mit der Unterstützung der CIA aufgebaut wird. Und die bekommt dann einen Namen, und zwar seinen Namen. Die heißt dann Organisation Gehlen.
War das den Amerikanern eigentlich damals völlig egal, welche Ideologie der Gehlen verfolgt hat? Also hat das tatsächlich gar keine Rolle gespielt? Weil ich kann mir vorstellen, es gab ja sicherlich auch noch andere Menschen in Deutschland, die sozusagen seine Fähigkeiten gehabt hätten.
Woran hatten die Amerikaner Interesse nach dem Krieg? Die hatten natürlich großes Interesse, dass die Staaten, die mit ihnen verbündet sind, auch die junge Bundesrepublik, dass die ein Bollwerk werden gegen den Kommunismus. Und da sollte diese Organisation Gehlen, sollte ein Teil davon werden. Und man hat ja auch Gehlen erlaubt, alte Kameraden zu rekrutieren. Also ziemlich viele sogar mit Nazi-Hintergrund, also die in der Wehrmacht waren, die sogar in der Gestapo und SS waren.
Wie wurde dann aus dieser Organisation Gehlen der BND, der Bundesnachrichtendienst?
Ja, das war im Prinzip ein dann recht formaler Akt, also von Ende der 40er Jahre bis Mitte der 50er gab es die Organisation Gehlen, die war dem Kanzleramt angegliedert, wurde im Prinzip aber von der CIA betreut quasi.
Der Kalender zeigte den 26. Mai, als die Außenminister von England, Frankreich und Amerika nach Bonn kamen, um den Deutschlandvertrag zu unterzeichnen, der einmal das Besatzungsstatut ablösen soll.
Und dann im Mai 1952, da gab es dann den Deutschlandvertrag, hieß das. Da stand dann drin, was die Westalliierten der Bundesrepublik Deutschland erlauben.
Der Bundeskanzler sprach dabei die Überzeugung aus, dass der Deutschlandvertrag eine neue Epoche in der Geschichte Europas einleiten würde.
Und da stand unter anderem drin, jetzt ist es auch erlaubt, einen Auslandsnachrichtendienst zu haben. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert und dann wurde durch die Regierung von Adenauer am 1. April 1956 per Organisationserlass gesagt, es gibt jetzt den Bundesnachrichtendienst, also einen deutschen Auslandsnachrichtendienst. Und deswegen ist dieser 1. April 1956 der ja offizielle Geburtstag des BND.
Und in dieser Bundesbehörde ja dann, die war einfach voll mit Ex-Gestapo- und Wehrmachtsmitgliedern?
Ja, Gehlen hat für diesen neuen Dienst vor allem erstmal alte Kameraden, frühere Kameraden rekrutiert. Man muss sich das so vorstellen, jemand wird angeworben und der empfiehlt dann einfach weitere Leute und sagt, ah, da gibt's doch noch den Kameraden XY. Und man wollte ja auch Leuten, denen man vertrauen kann. Mhm. Und man konnte sich auch nicht einfach bewerben, so wie heute. Der BND ist heute Social Media und man kann sich bewerben und auf Job messen. Damals war das nicht so. Damals waren das ja so Seilschaften alter Kameraden. Und die sollten vor allem eines sein. Die sollten Antikommunisten sein. Also völlig klar, dass sie auf keinen Fall irgendwie links oder so oder auch nur den Verdacht erregt hätten, dass sie mit den Sozialisten sympathisieren. Und ob sie im Krieg Verbrechen begangen hatten, das war nicht wirklich jetzt Ausschlusskriterium. Das zeigt auch die historische Untersuchung dieser Zeit. Da sind viele Leute, die auch tatsächlich im Zweiten Weltkrieg in den Gebieten in Polen und der Sowjetunion unterwegs waren und da an Verbrechen beteiligt waren. Die sind in den BND gekommen.
Florian, wie lange konnten denn diese alten Strukturen innerhalb der neuen Bundesbehörde noch weiter bestehen?
Also tatsächlich ist es so, dass es immer noch bis in die 70er, 80er Jahre noch Leute gab mit einer Vergangenheit in der Wehrmacht zum Teil. Es gab auch Kinder von Wehrmachtssoldaten, Angehörigen, die im BND gedient haben. Es gab da keine, wenn man so möchte, von oben verordnete Entnazifizierung. Das gab es nicht. Aber es gab eine Aufarbeitung dieser Zeit durch die unabhängige Historikerkommission. Da wurden Historiker dran gesetzt. Die sollten diese Zeit des BND untersuchen. Und die haben einen wirklich ganz dicken Band herausgebracht. Und da kann man sich das mal durchlesen, was da so für Menschen im Dienst noch tätig waren und wie die andere rekrutiert haben. Das ging noch echt ziemlich lange. Also es gibt Biografien, das reicht noch bis Ende der 80er, die tatsächlich noch Verbindungen hatten zu alten Nazi-Strukturen.
Zum Start, also 1956 waren, du hast es gesagt, viele ehemalige Nazis beim BND. Hatte das irgendwie Auswirkungen auf die Arbeit?
Die Organisation hat von diesem ja fast schon mystischen Ruf gelebt, dass sie ja das ganze Wissen und Know-how aus der NS-Zeit übernommen haben und dass sie da so gut aufgestellt seien. Aber tatsächlich war es so, der BND war in dieser Zeit nicht besonders gut aufgestellt, was die Spionage Richtung Osten angeht. Und das musste erst aufwachsen. Und ja, es gab auch, um ehrlich zu sein, nicht viele Aufgaben, außer die Spionage gegen den Ostblock und auch zu schauen, wie weit hat die Sowjetunion auch in Deutschland irgendwie Einfluss auf die Politik. Auch das war etwas, was Gehlen umgetrieben hat. Er wollte unbedingt wissen, wie läuft das hier und könnte irgendwann Moskau ganz viel Einfluss auch in der Bundesrepublik bekommen. Der hat da wirklich fast schon fanatisch nach Kommunisten gesucht. Der BND wurde bei seiner Gründung dann dem Kanzleramt unterstellt. Das heißt, das Kanzleramt ist die Aufsichtsbehörde über den Bundesnachrichtendienst. Er unterrichtet die Bundesregierung und im Prinzip den Kanzler, das Kanzleramt direkt.
Wie genau sieht das dann aus?
Also der Bundesnachrichtendienst schreibt natürlich etliche Berichte, viele hundert pro Jahr, die dann verteilt werden in der Bundesregierung, die ans Kanzleramt gehen, an andere Ministerien. Aber es gibt einmal in der Woche etwas ganz Besonderes. Das ist die sogenannte nachrichtendienstliche Lage, die ND-Lage. Die findet immer dienstagmorgens statt im Kanzleramt. Und da kommen dann die Chefs der großen deutschen Geheimdienste und die unterrichten dann das Kanzleramt über aktuelle Dinge. Und das findet geheim statt in einem abhörsicheren geheimen Raum im Kanzleramt. Und da erfährt dann direkt der Kanzleramtschef oder manchmal auch der Kanzler, wenn er dabei ist, bestimmte Dinge aus der Welt der Geheimdienste.
Jetzt gibt es ja in Deutschland auch noch andere Nachrichtendienste. Es gibt den Militärischen Abschirmdienst zum Beispiel, den MAD. Dann gibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz. Kannst du noch mal kurz erklären, wie da die Unterschiede gelagert sind?
Ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist der deutsche Inlandsnachrichtendienst. Die sind zuständig, Extremisten zu beobachten, Terroristen zu finden, Spionageabwehr zu betreiben, die deutsche Wirtschaft zu beraten, wie sie sich gegen Spionage schützen kann. Das ist also ein Inlandsdienst, der auch die Bevölkerung informieren darf. Der hat einen Jahresbericht, da steht dann drin, wen sie beobachten, also welche Organisationen, welche Parteien. Der Militärische Abschirmdienst, der MAD, der ist sozusagen der Verfassungsschutz der Bundeswehr. Der ist nur zuständig für die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium und soll dort suchen nach Extremisten, Terroristen und Spionen und ist für diesen Bereich zuständig, also nur für Angehörige der Bundeswehr. Und dann gibt es den BND und der BND ist der Auslandsdienst, der soll Informationen über das Ausland beschaffen. Also der BND ist eine Spionageorganisation, also eine Behörde, die Informationen beschaffen soll, und zwar mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Und natürlich ist es eine Behörde mit viel Bürokratie und allem drum und dran, aber dazu gehört eben auch das Handwerk der Spionage, und das heißt heimlich Informationen beschaffen, und das tut er auf unterschiedliche Art und Weise und manchmal auch sehr kreativ und erstaunlich kreativ. Einer der wirklich größten Erfolge des BND und wirklich eine herausragende Operation, das war die Operation Rubicon im Kalten Krieg.
Was genau war Operation Rubicon?
Operation Rubicon beginnt 1970. Da gibt es einen Mann, einen gebürtigen Schweden, der heißt Boris Hagelin. Und der hat eine Firma in der Schweiz gegründet und der produziert und verkauft Chiffriergeräte. Das sind Verschlüsselungsgeräte. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Schreibmaschine und einem sehr frühen Computer. Und damit kann man verschlüsselt kommunizieren, also auch ja Faxe verschicken, Meldungen verschicken. Und diese Firma, ja, die geht so ihrem Ende eigentlich entgegen, weil Herr Hagelin, der möchte in Ruhestand gehen. Und der hatte gute Kontakte in die USA und die Amerikaner kannten auch diese Firma und fanden das ganz interessant und kamen dann auf eine Idee, nämlich, dass sie diese Firma doch erwerben könnten, und zwar heimlich. Das haben sie dann auch gemacht über Tarnfirmen, aber nicht alleine, sondern zusammen mit dem BND. Und 1970 wurde dann diese Firma, Krypto AG hieß die, diese Firma wurde dann heimlich vom BND und der CIA gekauft. Und dann wurde dieses Geschäft fortgeführt, nur mit dem Unterschied, dass diesmal heimlich diese Geräte manipuliert wurden, sodass die CIA und der BND mitlesen konnten, was man darüber kommuniziert.
Wer hat diese Geräte gekauft? Wo waren die im Umlauf?
Diese Geräte wurden in viele Länder verkauft, in mehr als 120 Länder der Welt.
Oh, wow.
Und das Attraktive an dieser Firma, an der Krypto AG, war, dass sie in der Schweiz sitzt. Und die Schweiz, ja, bekanntlich politisch neutral, das erweckte nicht unbedingt Misstrauen, sondern das galt dann als eher unverdächtig. Und deswegen wurde das in viele Länder verkauft, diese Produkte. Und ja, nicht in die Sowjetunion, so das nicht, aber in Staaten, die mit der Sowjetunion zu tun hatten, die gute Verbindungen hatten zu ihr. Und in viele Länder in Afrika, in Südamerika, auch in Asien wurden diese Geräte verkauft.
Was hatte der BND dann von diesen manipulierten Chiffriergeräten in aller Welt?
Also man konnte dann mitlesen, was die Regierungen, was Diplomaten, was Militärs dieser Länder so kommunizieren. Zum Beispiel in Libyen, was sehr wichtig war, weil Libyen galt als ja, ein sogenannter Schurkenstaat, von einem Diktator regiert, der auch Terrorismus finanziert hat damals. Da konnte man dann Dinge mitlesen. Man konnte mitlesen, als es um den Falklandkrieg ging in den 80er Jahren zwischen Argentinien und Großbritannien. Da konnte man die argentinische Regierung quasi darüber abhören und konnte dann auch, so wird das berichtet, den Briten einige Informationen geben, die für den Krieg auch wichtig waren. Das war alles extrem geheim gehalten. Auch im BND wussten darüber nicht sehr viele Bescheid. Also auch selbst diese Leute, die dann die Ergebnisse dieser Abhörmaßnahmen bekommen haben, also die Protokolle oder was auch immer, die wussten dann zum Teil gar nicht, woher das eigentlich kommt, woher man das eigentlich hat. Der BND ist Anfang oder Mitte der 90er Jahre ausgestiegen aus dieser Operation Rubicon. Die Amerikaner haben das dann noch ein bisschen länger weitergeführt. Aus Sicht der USA und des BND war das eine extrem erfolgreiche Operation. Manche nannten es den Spionage-Coup des Jahrhunderts, dass man diese Geräte so vielen Ländern unterjubeln konnte. Und beim Bundesnachrichtendienst wurde einer der verantwortlichen Mitarbeiter auch tatsächlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet dafür.
Die Operation Rubicon war geheim, hast du gesagt. Warum wissen wir heute so viel darüber?
Wir wissen das unter anderem, weil es schon in den 90er Jahren einen Verdacht gab. Das Ganze ist fast aufgeflogen, damals im Iran tatsächlich, weil auch der Iran diese Maschinen, diese Kryptomaschinen benutzt hat. Und da gab es ja irgendwie einen Verdacht, dass mit diesen Geräten irgendwas nicht stimmt, dass die vielleicht manipuliert wurden. Da wurde auch ein Manager dieser Krypto AG im Iran dann festgenommen unter Spionageverdacht. Und der arme Mann wusste das gar nicht, dass CIA und BND diese Geräte manipuliert hatten. Und Das ist dann später aufgeflogen auch oder bekannt geworden, weil es Leute gab, die Dokumente dazu geleakt haben. Und auch in historischen Archiven hat man Hinweise auf diese Aktion gefunden. Der BND redet bis heute nicht sehr offen darüber, über dieses Thema Krypto AG und die Operation Rubicon.
Warum glaubst du, ist das so?
Weil vieles noch der Geheimhaltung unterliegt und weil man, glaube ich, immer noch auch nicht alles weiß und aus Sicht des BND vielleicht auch nicht wissen soll. Bestimmte historische Ereignisse, bestimmte Dinge, die so auf der Welt passiert sind, die muss man vielleicht dann doch ein bisschen anders einordnen, wenn man davon ausgehen muss, da haben die Amerikaner und die Deutschen mitgelesen. Die wussten vielleicht davon. Und ja, es ist immer so eine Geschichte. Natürlich reden Geheimdienste insgesamt nicht so gerne über ihre Operationen, selbst über die erfolgreichen nicht so gern.
Glaubst du eigentlich, dass es heutzutage ähnliche Mittel gibt, dass so Scheinfirmen von Geheimdiensten gekauft werden, um Technologie in den Markt zu bringen?
Also Geheimdienste auf der ganzen Welt haben Tarnfirmen, benutzen sie auch für verschiedenste Dinge, um Güter zu transportieren, um ja Einblicke in gewisse Branchen zu bekommen. Und ich sag mal so, ich meine, du wirst ein Handy haben, ein Smartphone, du wirst darauf bestimmte Apps haben. Ich weiß nicht, ob du immer dir im Detail anguckst, wer diese Apps eigentlich programmiert hat, wer dahinter steckt. Und das ist natürlich eine clevere Geschichte, weil du bringst ja die Zielperson dazu, diese Sachen selbst zu benutzen, also sich quasi selbst zu verwanzen damit. Das ist schon relativ clever und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass in gewissen Technologien bis heute Geheimdienste mitmischen, ja.
Operation Rubicon, das war ein großer Erfolg, hast du gesagt. Wie sieht es denn mit den Misserfolgen beim BND aus?
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Die Liste ist relativ lang, dieser Misserfolge und der Flops sozusagen. Eben auch, weil das ein Missverhältnis gibt. Also es ist sehr viel bekannt geworden, wenn etwas schief läuft und es wird weniger bekannt, was erfolgreich und gut läuft. Das ist nun mal in der Natur der Sache. Aber ja, der BND, das zeigen historische Akten, Untersuchungen, hat den Bau der Berliner Mauer nicht so richtig mitbekommen. Also nicht vorhergesagt, dass da eine Mauer gebaut wird. Auch der Fall der Berliner Mauer kam für den BND relativ überraschend.
Warum war das so?
Das war einerseits so, weil man dann doch nicht so gut aufgestellt war, was Quellen im Osten anging, also in der DDR und in der Sowjetunion. Es war aber auch tatsächlich oft eine falsche Interpretation von Informationen, die man hatte. Also man hatte durchaus etwas, aber man hat das falsch eingeschätzt. Das ist immer wieder mal passiert. Das ist natürlich auch sehr menschlich, dass diese Analyse mal falsch liegen kann. Aber ja, das kommt häufiger vor. Auch in jüngerer Zeit, also 2012 zum Beispiel, da hat der BND-Präsident, der damalige, gesagt, das syrische Assad-Regime, das wird den nächsten Sommer nicht überleben. Assad war echt noch ziemlich lange an der Macht. Der ist ja dann erst Ende 24, also mehr als 10 Jahre später, gestürzt worden. Der Fall von Kabul, als die Taliban da die Macht übernommen haben, da hat der BND noch kurz vorher gesagt, im August 2021, das wird noch dauern, bis die Taliban Kabul einnehmen können. 2 Tage später ist Kabul gefallen. Die folgenschwerste war die Fehleinschätzung zum russischen Krieg gegen die Ukraine.
Der BND-Präsident, der damalige Bruno Kahl, war ja am Tag des russischen Angriffs 2022 sogar selbst in der Ukraine. Ist das richtig?
Ja, Bruno Kahl, und das muss man sich mal vorstellen, der ist tatsächlich einen Tag vor Kriegsbeginn in die Ukraine gereist, weil sein ukrainischer Kollege ihm kurz vorher bei der Münchner Sicherheitskonferenz darum gebeten hatte. Er hatte ihm gesagt, bitte komm, das ist ein gutes Zeichen, wenn du kommst, Solidarität, besuch uns nochmal. Dann ist er da hingefahren und dann sitzt er in Kiew und dann beginnt dieser Krieg.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
Und dann muss Bruno Kahl in einem Konvoi außer Landes gebracht werden. Man hat dann sogar extra nochmal Autos angemietet, weil man nicht genug Autos hatte für die ganze Delegation, um außer Landes zu gehen. Die sind dann da Richtung Polen gefahren und quasi mit den Flüchtlingsströmen, die dann losgingen, wieder außer Landes. Und das ist natürlich eine sehr seltsame Situation.
Der BND hat sich damals nicht wirklich im Detail dazu geäußert, aber Bruno Kahl, der hat einige Jahre später in einer Sendung bei Phoenix seine Sicht der Dinge einmal dargelegt.
Und auch wir waren in diesen Tagen uns sicher, dass der Krieg beginnen würde. Nur die genaue Stunde haben wir nicht vorhergesehen. Und deswegen bin ich damals der Bitte meiner ukrainischen Kollegen, ich möge vorbeikommen und mir einige Dinge zeigen lassen, bin ich gefolgt.
Also aus Sicht des damaligen BND-Chefs war das alles halb so schlimm. Man könnte auch irgendwie sagen, ist ja nochmal gut gegangen. Aber Fakt bleibt, ein europäischer Geheimdienstchef saß plötzlich mitten im Kriegsgebiet in der Ukraine. Und das wäre vermutlich nicht passiert, wenn man beim BND davon ausgegangen wäre, es geht jetzt in den nächsten Tagen wirklich los.
Wie kann das denn passieren? Also ein Land, was ja nun wirklich nicht weit weg ist und wo man ja wirklich davon ausgehen kann, dass verschiedene Geheimdienste gerade zu dem Fall Informationen miteinander austauschen.
Ja, man muss da nochmal zurückgehen in diese Zeit, in diesen Winter 2021, 2022. Da ging das ja los. Putin lässt Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Da findet dann eine Übung statt und danach bleiben überraschend viele Soldaten einfach da in dieser Gegend. Und da beginnen schon die Amerikaner zu warnen. Die Amerikaner, die sagen, Putin bereitet einen Einmarsch in die Ukraine vor. Und die Amerikaner, die warnen die Europäer wirklich extrem energisch. Die warnen auf unterschiedlichen Kanälen. Die Koordinatorin für die amerikanischen Geheimdienste, die kommt zur NATO nach Brüssel. Der CIA-Chef, der tourt durch Europa, der kommt mehrfach nach Berlin. Er präsentiert im Kanzleramt, beim BND die Erkenntnisse der Amerikaner. Er bringt Satellitenbilder mit. Aber nicht nur das. Da wird dann gesagt, in Russland wurde ein Gesetz geändert. Da ist jetzt wieder erlaubt, dass man Massengräber anlegen darf. Und dann im Februar 22, ein paar Wochen später, gibt es Berichte, da werden Blutkonserven an die Grenze zur Ukraine gebracht. Das sind alles Dinge, die man nicht braucht für eine Übung. Also aus Sicht der Amerikaner und auch der Briten war es ganz klar, das wird bald losgehen. Putin meint das ernst. Da gab es dann zwei Länder in Europa, die waren da eher skeptisch. Das eine war Frankreich, das andere war Deutschland. Das Verrückte ist, wenn man sich das anschaut, warum hat der BND die Wahrscheinlichkeit für diesen Krieg so anders gesehen? Das lag definitiv nicht daran, dass man zu wenige Infos hatte. Man hatte ja dieselben Infos wie die Amerikaner. Die haben sie ja geteilt. Man hat also das Gleiche gesehen, aber man hat es anders interpretiert. Man hat offenbar gedacht, Putin wird das nicht machen. Das ist ein riesiger Bluff, eine Drohung. Putin habe Angst vor den Soldatenmüttern, vor seiner eigenen Bevölkerung, die dann gegen ihn rebelliert oder so. Das war dann die Einschätzung.
Und das ist ja völlig absurd, wenn man sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass der BND ja eigentlich gegründet wurde, um eben Russland zu beobachten oder eben damals die Sowjetunion zu beobachten und die möglichen Angriffe gegen den Westen. Ne?
Ja, also diese Frage, gibt es einen Krieg? Wie wird der aussehen? Wie wird das passieren? Das ist das Kerngeschäft der Spionage. Deswegen wurden in westlichen Staaten Geheimdienste überhaupt gegründet. Auch die Amerikaner haben die CIA gegründet und ihre anderen Dienste auch. Die sind darauf ausgerichtet, sowas wie ein zweites Pearl Harbor zu verhindern. Also man wollte nicht mehr überrascht werden von einem militärischen Gegner. Das ist der Grund, warum es die gibt. Und über viele Jahrzehnte hat auch der BND sich genau das angeguckt. Im Ostblock, damals im Warschauer Pakt, in die DDR, in die Sowjetunion. Man hat reingeguckt und man hat immer geguckt, wann finden Übungen statt, Militärmanöver, wie viele Panzer sind unterwegs, wie viele Flugzeuge, wie viele Soldaten. Man nannte das damals Wehrlage Ost. Das war ganz wichtig. Und warum war das wichtig? Weil man von diesem Szenario ausging, wenn Moskau uns angreift, dann werden sie es aus einer Übung heraus machen. Sie werden es als Manöver tarnen, diesen Aufmarsch, und dann werden sie es machen. So hat man immer darauf geguckt. Und dann, 2022, passiert genau das. Und man will es trotzdem irgendwie nicht wahrhaben und interpretiert das dann anders. Das ist schon sehr seltsam. Und in Frankreich zum Beispiel gab es auch Konsequenzen. Macron hat seinen Militärgeheimdienstchef danach rausgeworfen. Der hat das auch falsch interpretiert.
Bruno Kahl, der BND-Chef, ist noch bis 2025 im Amt geblieben. Jetzt gab es ja vermutlich in der ganzen Zeit des BND immer wieder verschiedene Arten von Aufgabenstellungen. Ja, die Welt dreht sich, verändert sich und paradoxerweise sind wir doch, und das ist jetzt meine Frage an dich, Florian, würdest du da mitgehen? Sind wir jetzt wieder an einem Zeitpunkt, der eigentlich gar nicht so weit weg ist von dem am Anfang des BND, nämlich was macht Russland?
Das ist so. Also der Blick nach Russland, der Blick nach Osten, die Frage nach Krieg und Frieden, das ist jetzt wieder die Hauptaufgabe. Das Auftragsprofil der Bundesregierung, das ist ein geheimes sozusagen Hausaufgabenheft, was der BND bekommt. Und da werfen alle Ministerien ihre Wünsche rein, was sie denn gerne spioniert haben würden, so nach dem Motto. Auch das Finanzministerium, auch das Wirtschaftsministerium, die werfen da Sachen rein. Also geht es um Länder und um Themen und sagen, lieber BND, beschaff mal Infos dazu. Und das ist ziemlich dick gewesen über viele Jahre. Da war einfach alles Mögliche drin. Der Handel mit Massenvernichtungswaffen, Drogenhandel, natürlich Terrorismus, aber auch, welche Folgen hat der Klimawandel für Geopolitik, Sicherheitspolitik, alles Mögliche wurde da reingepackt. Und eines, was aber immer ganz wichtig war und was auch tatsächlich jahrelang ganz vorne stand in diesem Hausaufgabenheft, waren Infos für die Landes- und Bündnisverteidigung. Also was machen diejenigen, die uns militärisch bedrohen möglicherweise? Und ja, das ist das eigentliche Kerngeschäft.
Wenn wir jetzt mal nicht immer nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch in die Zukunft, Florian, was glaubst du denn, was sind da noch die Herausforderungen, die der BND zu meistern hat?
Also es gibt eine ganze Latte von Herausforderungen in der Zukunft. Ich glaube, ein ganz großes Thema wird Personal sein oder ist es auch jetzt schon. Die Personalgewinnung, das beschäftigt den BND immens, genauso wie die Bundeswehr und andere Behörden insgesamt. Immer mehr Mitarbeiter gehen in Ruhestand. Die Demografie ist ein echtes Problem.
Aber ist das nicht eigentlich ein total interessanter Arbeitgeber?
Ja, ich meine, da gibt es ja auch total attraktive Sachen, die einen dahin ziehen können. Also die Aussicht auf Verbeamtung natürlich, ein ziemlich sicherer Job. Spannende Aufgabe, auch im Bereich der Politik, Beratung oder auch ja einfach diese Einblicke, die man da bekommen kann. Ja, klar, das ist attraktiv. Das versucht der BND ja auch überall so darzustellen. Das Problem ist aber auch, man will ja nicht irgendwelche Leute. Du willst ja schon echte Experten. Du willst die Top-Leute in ihren Bereichen. Und die sind echt nicht so einfach zu bekommen. Das ist super schwer. Und es ist halt auch kein normaler Beruf. Das Auswahlverfahren ist sehr besonders. Es gibt strenge Sicherheitsüberprüfungen. Oft dauern die sehr lange. Und es sind immer noch hierarchische Strukturen. Und es ist halt eine Behörde. Und es gibt auch viel Bürokratie. Das ist halt auch die Wahrheit. Und dann gibt es noch so andere Sachen, die große Herausforderungen werden in der Zukunft. Also so neue Technologien. Die bieten natürlich viele Chancen auch für Geheimdienste, für Spionage, also künstliche Intelligenz, Supercomputing, solche Sachen. Es gibt immer mehr Verschlüsselung, ist ein großes Problem für die Dienste. Man kann Kommunikation nicht mehr so einfach überwachen. Auch in anderen Bereichen wird es schwieriger. Man kann ja auch KI zum Beispiel einsetzen, um Personen zu überprüfen, Gesichtserkennungssoftware, wie auch immer. Falsche Identitäten fliegen dadurch schneller auf. Das heißt, man kann sich auch nicht mehr so leicht tarnen. Und Technologien verändern sehr vieles. Sie machen es den gegnerischen Diensten einfacher. Sie helfen auch den Kriminellen, auch Hackern und sowas. Und der BND muss halt gucken, wie kann ich das nutzen und abwehren und wie kann ich da irgendwie auch Schritt halten in diesem Bereich. Das ist auch ein großes Thema. Dann gibt es noch den Punkt, ja, die Frage, wie sich der BND in Zukunft aufstellen soll, besonders mit Blick auf das schwierige Verhältnis zu den USA. Das waren ja immer die wichtigsten Partner. Von da kamen viele Informationen, viele Hinweise auf geplante Terroranschläge. Aber man fragt sich jetzt schon, geht das noch so weiter? Sind das noch verlässliche Partner? Oder muss man da unabhängiger werden und selbst mehr können? Und da wird gerade viel drüber diskutiert unter den europäischen Geheimdiensten. Und da gibt es einige, die fordern, dass die Europäer da jetzt enger zusammenrücken müssen, dass man da eine europäische Geheimdienstallianz aufbauen müsse und stärken müsse. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch eine wichtige Baustelle werden.
Und um da Schritt zu halten, da gibt es ja schon verschiedenste Reformversuche und Überlegungen. Darüber haben wir zwei auch schon hier bei 11KM gesprochen. Die Folge verlinken wir auch nochmal hier in den Shownotes. Was denkst du denn, was braucht es, um den BND zukunftstauglich zu machen?
Ja, da gibt es zum einen jetzt die Debatte um ein neues BND-Gesetz, um Reformen und neue Befugnisse für den Dienst. Also, dass man dem BND in Zukunft Sachen erlaubt, die bislang nicht erlaubt waren. Also nicht mehr nur Informationen sammeln und auswerten, sondern auch Dinge tun. Aktiv werden, operative Einsätze im Ausland, solche Dinge. Ich glaube aber tatsächlich, abseits von den Diskussionen, brauchen wir was Grundsätzlicheres. Und das ist eine Debatte darüber, auch eine gesellschaftliche Debatte. Was wollen wir eigentlich von den Nachrichtendiensten? Was wollen wir vom BND? Was soll dieser Dienst eigentlich für uns tun? Und dann schließt sich daran ja auch die Frage, was kann der überhaupt leisten? Und so eine Debatte gibt es nicht wirklich. Und das ist erstaunlich, weil andere Berufe, also bei der Polizei, Feuerwehr, da weiß man ja irgendwie, wozu die da sind, was die so machen. Aber beim BND, das ist alles geheim, da weiß man eigentlich nichts Genaues. Aber das ist eine Riesenbehörde, 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Budget von mittlerweile 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Und da muss man natürlich die Frage stellen, was soll das sein? Was wollen die machen? Sollen die nur Politikberatung machen? Also sollen die dafür sorgen, dass der Kanzler, der Außenminister, dass die besser informiert sind, bessere Entscheidungen treffen? Soll der BND so eine Art Denkfabrik für die Regierung sein? Oder soll der mehr machen? Und ja, da steht auch die Frage im Raum, wofür will eine Regierung einen Geheimdienst eigentlich einsetzen? Also andere Länder machen mit ihren Geheimdiensten richtig Politik. Die beobachten nicht nur, die sammeln nicht nur Infos, sondern die werden richtig aktiv. Und in den USA zum Beispiel nennt man das nicht umsonst Tertia Optio, die dritte Option. Der Präsident hat zwischen Politik, Diplomatie und Krieg hat er noch eine dritte Option. Und das sind die Dienste, die dann heimlich irgendwelche Dinge machen können. Und ja, ich meine, die haben auch geholfen, zum Beispiel Maduro in Venezuela zu entführen. Solche Dinge. Aber wollen wir das in Deutschland? Soll der BND so etwas machen können? Und wer kontrolliert den dann dabei? Das sind alles Dinge, über die müssen wir diskutieren. Und so eine Debatte vermisse ich so ein bisschen. Die gibt es noch nicht so wirklich. Wofür brauchen wir die eigentlich?
Ja, und dann stellt sich genau die Frage, wie du sagst, wenn ein Geheimdienst mehr Macht bekommt, wer kontrolliert ihn dann, ne? Dass er seine Mittel eben nicht gegen die eigene Bevölkerung einsetzt.
Kontrollinstanzen, parlamentarische Kontrolle und andere Kontrolle muss natürlich mitwachsen mit so einem Aufwuchs, so einer Stärkung des Dienstes. Und das ist auch wichtig, dass man das immer im Blick hat, was man da jetzt machen möchte. Diese Befugnisse, die man dann dieser Behörde gibt, die hat die dann auch erstmal. Und die können dann auch andere Regierungen, die nächsten Regierungen, andere Konstellationen können das dann ja auch benutzen, verwenden. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Das ist natürlich besonders in Deutschland ein heikles Thema, weil wir historisch Nachrichtendienste hatten in Deutschland, die haben Diktaturen gedient und haben sich gegen die eigene Bevölkerung gerichtet oder wurden dafür benutzt. Und deswegen ist das natürlich besonders in Deutschland ein sehr kontroverses Thema. Das ist, glaube ich, jedem verständlich.
Florian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ja, bis ganz bald, ganz sicher.
Sehr gerne, bis bald.
Florian Flader hat mit uns auf die Geschichte des BND geschaut, von dessen Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg als Organisation Gehlen bis heute. Wenn ihr wissen wollt, was auf der Welt los ist, dann müsst ihr nicht lange spionieren, dann schaut einfach vorbei auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenberg und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Alexander Gerhardt und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Was macht China eigentlich zur Weltmacht? Und was macht China mit der Welt? Um all das geht es im ARD-Podcast Weltmacht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-KorrespondentInnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Weltmacht China findet ihr zum Beispiel in ARD Sounds.